Wie es Andrea gesagt hat, geht es also heute um den Jeremia. Und das Thema lautet Jeremia Mission Impossible. Und das heisst unmögliche Mission von Jeremia. Und der Text steht in 52 Kapitel vom Buch Jeremia. Ja, es war für mich noch ein bisschen hart gewesen, das alles jetzt zusammenzufassen. Liebe Gäste und liebe Gemeinde, die Geschichte von Jeremia ist die von einem Priester aus Anatot, etwas nördlich von Jerusalem, der in einer umwälzenden Zeit zum Propheten vom Jahweh berufen worden ist. Gott hat ihn schon im Mutterleib auserwählt. Und er hat müssen, ob er hat wählen oder nicht. Er musste das Maul von Gott für das Königreich Juda mit ihrer Hauptstadt Jerusalem sein. Und Juda war eingeklemmt zwischen zwei Grossmächten, zwischen Babylon, so im Nordosten, und Ägypten im Süden. Die Könige in Jerusalem haben sich manchmal mit Ägypten verbündet, dann mal mit Babylon. Das ist immer so hin und her gegangen. Und sich einem von diesen Reichen zu unterwerfen, hat riesige Tributzahlungen bedeutet. Also das ist ungefähr so, da kann man sich so vorstellen, wie wenn die Schweiz heute entweder der USA oder Russland, eben je nachdem, eine unvorstellbare Summe von 30 Milliarden Franken im Jahr müsste zahlen. Da überlegt man sich als Politiker oder eben auch als König schon, auf welche Seite man sich schlägt. Oder ob man den Eindruck hat, ein Unabhängigkeitskampf könnte gewonnen werden. Das ist also die politische Lage, wo der Jeremia von Gott zum Propheten bestimmt worden ist. Und das Problem eigentlich von diesem König in Jerusalem war, statt Gott zu fragen, haben sie sich entschieden, einfach nach politischen Kriterien. Oder was nützt ihnen jetzt am meisten? Sie haben gar nicht wissen, was Gott dazu sagt. Es war ihnen egal. Sie haben gedacht, sie wissen es selber besser. Also kein Wunder, hat der junge Jeremia Angst gehabt, denn was er der König von Juda sollte sagen, das sind in erster Linie Strafreden gewesen, wegen ihrem Unglauben. Ja, kein Wunder, dass er Angst gehabt hat, aber er hat dann auch dürfen, das können wir dann noch im dritten Punkt, auch Heilsversprechen machen, wo Gott gesagt hat, dass es in der Zukunft ganz anders wird werden. Somit kommen wir zum ersten Punkt. Der Bundesbruch von Juda gegenüber Yahweh. Wie schon beim Prophet Micha, den wir ja vor 14 Tagen kennengelernt haben, ist das geistliche Problem vom Juda der Bundesbruch gewesen. Der Bund, wo Gott mit ihnen am Sinai geschlossen hat, haben sie gebrochen. Und gerade zum Anfang vom Jeremia-Buch, also in Kapitel 2, Vers 13, bringt der Jeremia auf den Punkt, wo er Gott sagen lässt, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie sich riesige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Ich kenne das selber vom Jura, weil ja dort das Wasser im Jurakalk gerade sofort versickert. Müssen die Bewohner von dort Zisternen bauen, also auch in der Schweiz gibt es das, wenn sie im Sommer wollen, Wasser haben. Wenn die Zisterne aber dann eben riesig ist, versickert ja auch da das lebensspendende Wasser sofort. Und Mensch und Vieh müssen verdursten. Und genau das war das geistliche Problem von Juda. Sie haben zwar an dem jährlichen Fest Gott im Tempel in Jerusalem arbeitet, das haben sie schon gemacht, aber eigentlich haben sie fremden Göttern vertraut, wie zum Beispiel dem Baal oder der Aschera oder eben leider auch Moloch. Es sind hauptsächlich Fruchtbarkeitsgötter gewesen. Und der Baal ist immer als Stier dargestellt worden, der gegen das Meer oder gegen die Trockenheit kämpft. Die Aschera ist eine Fruchtbarkeitsgöttin für Mensch und Tier gewesen, indem man eben diesen Göttern geopfert hat und sie arbeitet hat, hat man auf Wohlstand und Richtung gehofft. Aber der schlimmste Gott von allen war der Moloch gewesen, denn im Hinnomtal bei Jerusalem, gerade unterhalb von Jerusalem, sind sogar Kinder geopfert worden. Muss sich das vorstellen? Die haben sich irgendwie gar nicht dabei gedacht und denkt, das muss man machen. Die verlangen das. Aber für Gott, der uns ja geschaffen hat, ist das so schrecklich gewesen, dass er der Judäa auf den Kopf zugesagt hat, dass das Hinnomtal bald Mordtal heissen würde. Weil eben dort nicht nur Kinder ermordet werden, sondern bald die Leichen von Tausenden von Bewohnern von Jerusalem entsorgt würden, weil sie nicht auf Gott gehört haben, nicht ihm vertraut haben, sondern eben diesen fremden Göttern dient haben. Und dann gibt es noch eine Aussage von Gott über uns Menschen in Jeremia 17, 9 und 10, wo sogar auch der Paulus im Römerbrief verwendet hat. Und das ist ja ganz interessant, wie Gott eben uns Menschen sieht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich kenne jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Die Tatsache oder das Wissen über uns hat Gott dazu gebracht, dass er Juda unmissverständlich seine Strafe vorhergesagt hat. Also weil der Mensch durchzündet, das ist alles, was ihm von Gott trennt, weil der Mensch durch die Sünde unheilbar krank ist und nur durch einen heilsamen Schock wieder zurück zu Gott findet, wird er der babylonische König Nebukadnezar rufen und ihn als Werkzeug von der Strafe benutzen. Jerusalem und sein Tempel werden zerstört werden. Um zu zeigen, wie ernst Gott meint, musste der Jeremia zum Töpfer gehen, einen grossen Kuh kaufen. Ich hätte hier nur einen kleinen Blumentopf. Er musste mit verschiedenen einflussreichen Leuten zum Hinnomtal gehen, eben dort, wo ein Moloch geopfert worden ist. Er musste dort eine Prophezeiung ausrufen, ihnen das sagen, wo eben Gott bekannt gibt, dass er wegen dem Glaubensabfall Jerusalem und Juda ihren Feind überlassen wird. Und dann soll er den Krug vor allen Augen zerbrechen und dann eben dann sagen, das sage ich jetzt, aber ich probiere mal jetzt den Blumentopf zu zerbrechen, mal schauen, ob es geht. Jetzt könnt ihr schauen, was passiert, wenn so ein tönerner Topf zerbrochen wird. Und dann, das haben die Leute gesehen, dann sollen sie zu ihnen sagen, so spricht Jahwe Zebaoth, ebenso werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man ein Gefäß des Töpfers zerbricht, das nicht wieder hergestellt werden kann. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und der heißt: Jeremia wird wegen seiner Botschaft sehr hart behandelt. Es gibt keinen anderen Prophet in der Bibel, bei dem man so vieles über ihn Persönliches weiß. Zum einen liegt es daran, dass der Jeremia selber 5 Bekenntnisse aufgeschrieben hat, was er persönlich mit Gott zusammen empfunden hat, wie es ihm gegangen ist in dem allem. Und dann hat der Jeremia einen Schreiber gehabt, der Baruch, wo eben dann auch weitergeschrieben hat und erzählt, was Jeremia alles zugestoßen ist. In Jeremia 7 lesen wir zum Beispiel seine berühmte Tempelrede. Also ich kann nur mal empfehlen, das Kapitel 7 mal zu lesen. Aber interessant ist eben dann, und in Jeremia 26 lesen wir von der Folge von dieser Tempelrede für den Jeremia. Nachdem eben der Jeremia die Gerichtsbotschaft von Gott im Tempel vorgetragen hat, haben ihn die Priester ergriffen und die falschen Propheten und das ganze Volk und haben zu ihm gesagt, du musst sterben. Aber das ist ja nicht so schnell gegangen, er musste verurteilt werden, als er also vor die Stadträte geführt worden ist. Entschuldigung. Vor der Stadträte hat der Jeremia bei ihnen nochmal nachdoppelt. Also er hat nicht geschwiegen und ist dann einfach still gewesen, sondern er hat gesagt, Jahwe hat mich gesandt, gegen den Tempel und gegen diese Stadt alle diese Worte zu prophezeien, die ihr gehört habt. Nun ändert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme Jahwes, eures Gottes. Dann wird Jahwe sich über das Unheil gereuen, dass er über euch geredet hat. Ich aber, ich bin in eurer Hand. Und dann im Vers 18, so wo dann erzählt wird, wie es weitergeht, wird deutlich das Beispiel vom Prophet Micha, wo er 150 Jahre vorher gelebt hat, wo er Umkehr vom König Hiskia bewirkt hat und eben am Leben geblieben ist, dass indirekt auch das Umgang mit dem Micha aus dem Leben vom Jeremia gerettet hat. Jedes Mal, wenn der Jeremia im Auftrag von Gott Unheil hat müssen verkünden, ist er hart angelangt worden, geschlagen, aber längere Zeit in eine Zisterne geworfen worden, also wo leer war. Das sind ja riesig gewesen. Der Jeremia hat das einfach nicht verstanden. Er hat Gott nicht verstanden, dass ihm das passiert. Das ist ihm irgendwie klar gewesen, dass mit Juda, dass das muss passieren, mit Jerusalem und dem Tempel, das hat er schon verstanden. Aber dass er selber, wo doch Gott gehorsam war und ihm dient hat, dass er so hart bestraft worden ist, weil er Gottes Wille tut, das ist ihm nicht aber. Er hat geklagt. Er hat immer wieder geklagt. Und er hat zum Beispiel geklagt, ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich hatte nicht erkannt, dass sie Anschläge gegen mich planten. Also da ist er ja noch irgendwie ein bisschen naiv gewesen. Oder dann in Jeremia 15,10. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Jeder im Land streitet mit mir und bekämpft mich. Ich habe niemals Geld gegen Wucherzinsen verliehen und schulde niemandem etwas. Trotzdem verfluchen mich alle. Oder er hat es in der Not bittet, heile mich, Jahwe. So werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet. Oder in Jeremia 20 hat er gesagt, Herr, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus. Tag ein, alle verhöhnen mich. Denn so oft ich das Wort ergreife, schreie ich, Gewalt und Zerstörung erwarten euch. Deine Botschaft bringen mir nichts als Hohn und Spott. Wenn man das so hört vom Jeremia, dann zeigt uns das alles, wie er gelitten hat an seinem Auftrag. Der Jeremia hat aber im Vers 9 müssen bekennen, Kapitel 20. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer, wie es glüht tief in mir. Ich habe es versucht zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Also wir sehen, wie sehr der Auftrag ein Leben lang auf dem Jeremia gelastet ist. Er ist immer wieder gedemütigt worden von der gerade herrschenden König und anderen. Er hat sich gefragt, warum er eigentlich geboren worden ist, wenn er nur Kummer und Schmerz muss erleben. Der Jeremia war schon mehr als 20 Jahre lang Prophet, wo dann Jerusalem das erste Mal im Jahr 597 vor Christus erobert worden ist. Nach einer Belagerung haben sich die Stadt dem König Nebukadnezar ergeben, wo dann alles Wertvolle, besonders natürlich alles Goldige aus dem Tempel und der Stadt mitgenommen hat, auch der König, die Eliten, die Schmied und die Handwerker. Das ist die erste Verschleppung nach Babylon. Unter anderem ist auch der Daniel, von dem Andrea nächsten Sonntag wird erzählen, dabei gewesen. Und 13 Jahre später hat dann der Nebukadnezar ein zweites Mal Jerusalem 2 Jahre lang belagert, bis es dann konnte erobern und zerstören. Der Tempel ist zerstört worden, wie das Jeremia es vorausgesagt hat, der prächtige Tempel von Salomo, wo niemand gedacht hat, das ist doch nicht möglich. Aber Gott hat es zugelassen. Und das ist ja, man kann sich das vorstellen, dass es für den Jeremia nur ein kleiner Trost war, dass er der echte, von Gott gesandte Prophet war, weil er eben recht hat, richtig prophezeit hat, wenn es Tausende von Toten und Verhungerten gegeben hat und alles am Erdboden gleich gemacht worden ist. Kein Wunder hat Jeremia sein Leben als zu schwer und als eine Zumutung empfunden. Aber Gott hat ihm die Kraft gegeben, hat ihn stark und unüberwindlich gemacht. Und das können wir, auch wir heutigen Christen, können das erleben, wenn wir von Jesus reden und auf den Heiligen Geist vertrauen. Noch der dritte, der letzte Punkt. Die Jeremia darf auch Positives weitergeben. Gott ist ja bekanntlich ein Gott, der nicht gern straft. Und er straft ja nur, um noch grösseres Unglück zu verhindern, wenn Menschen ohne Nachdenken einfach in ihr ewiges Verderben laufen. Und darum will Gott auch durch den Jeremia Hoffnung verkünden. Er lässt sagen, so spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Der alte ist gebrochen worden. Einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und ihr Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch den anderen belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Dann ist ja noch dazu gekommen, dass die Söhne vom David versagt haben. Aber auch da verspricht Gott in Kapitel 23, Vers 5, es kommt der Tag, an dem ich einen Nachkommen Davids zum König mache, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Da sehen wir, der Messias wird nur angedeutet. Aber wir wissen, dass sich in Jesus alles erfüllt hat. Gottes Treue und Liebe wird da deutlich. Wie er einen Plan hat und wie er den Plan eben zu Ende führt. Und eben auch durch Jesus zu Ende gebracht hat. Und wir sehen, er vergibt und nimmt alle an, die ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen, weil Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Amen.